Was ich total spannend finde und interessant finde, ist, dass du eben gesagt hast, wir sind nicht mehr nur eine reine Plattform. Und Plattform-Business ist ja schon echt anspruchsvoll. Das ist ja immerhin eine Ei-Problematik, immer zwei Zielgruppen, die bespielt werden müssen und so alles, also auch schon an sich komplex. Aber jetzt sagst du, ja, wir entwickeln uns aber auch so Richtung HR-Tech-Anbieter mit eurer White-Label-Lösung Lana. Lass uns darüber auch nochmal ein bisschen reden, weil Lana ist ja nicht mit dem Ziel entstanden, unterstelle ich jetzt mal, diesen Weg zu gehen mit White-Label, sondern eigentlich habe das für euch selbst entwickelt und habe dann gedacht, hey, das könnten wir auch nochmal anders machen, ne?
Ja, voll. Ich meine, wir haben es ja für uns selber und auch quasi unsere Delivery oder die Results zu verbessern für den Kunden. Und was wir halt immer noch jetzt in jedem Gespräch, was wir führen, egal ob ich oder einer von Nummer eins Problem ist Qualifizierung und Prozess. Ich glaube, dass wir in Deutschland, wir reden klar Fachkräftemangel und Co., aber wenn ich mir die Zeiten von ich bekomme eine Bewerbung rein, bis der Kandidat hört, das erste Mal etwas. Bevor wir Lana hatten, hatten wir einen Schnitt von 13 Tagen beim Unternehmen, weil wir tracken das ja auch mit, was ich so über die Unternehmen gesehen habe. Seitdem wir Lana und die Qualität und quasi vorab die Informationen holen, haben wir es runtergebracht auf 7 Tage. Das ist
Wahnsinn.
schon. Das ist ein massiver Unterschied. Warum? Weil dann auch der Recruiter oder die Recruiterin sich dann auch die Mühe macht, wenn sie dann wirklich die Informationen haben und sehen, oh, okay, der ist passend, dann ist man schnell. Wenn man aber quasi diesen, sag ich mal, dieses Basisprofil hat, Name, Telefonnummer, ist halt, da ist nicht so Zug dahinter. Und ich glaube halt, weil einfach sehr viel Arbeit bei den Abteilungen eh schon da ist, in den HR-Abteilungen. Und dann wird halt oft sowas, fällt halt links runter, rechts runter. Und ich merke halt, dass wir bei vielen Unternehmen, klar haben wir Jobs auf der Plattform, dass wir jeden happy machen können, bin ich transparent, können wir nicht. Weil es gibt viele Faktoren, die wir nicht kontrollieren können. Das ist der Standort, das sind die Gehälter, das sind die spezifischen Anforderungen für eine gewisse Position und Co. Das ist leider so, ist nicht in unserer Hand, aber ich sehe bei sehr vielen Kampagnen oder Jobslots, die bespielt werden, wo sehr viele Bewerbungen reinkommen, sehr wenig Bewegung, weil einfach der Prozess danach nicht gut ist, nett ausgedrückt. Und das ist eben der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir können auch jetzt vom Wachstum her und Co. ja nicht immer sagen, hey, ihr müsst. Unternehmen tun ja auch selber Energie in Recruiting reinstecken, generieren ihren eigenen Talentpool etc. Wenn du dich damals erinnerst, haben wir immer so ein bisschen von den verschiedenen Kuchen, die es im Recruiting, die man bekommen kann. Und irgendwann stößt man ja auch langfristig auf eine Limitierung, weil der Kuchen, was die intern abwickeln, ist ja auch sehr, sehr interessant. Und das ist halt für uns der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, hey, Lana als Standalone, klar fällt dann das Marketing und Sourcing weg, aber umso besser. Und schauen einmal, dass wir im Prozess unterstützen.
Naja, da steckt ja auch noch eine andere spannende Idee drin. Also die Sachlage ist ja nun mal bei Recruiting so, du hast eine Stelle und die wird in der Regel mit einer Person besetzt. Oder du hast halt mehrere Profile, dann hast halt zehnmal die gleiche Stelle, wird halt mit 10 Personen besetzt. Aber du hast ja mehr Kandidaten in der Regel. Und jetzt hätte ich ja die Überlegung irgendwie, wenn ich so wie ihr unterwegs wäre und so eine Lana hätte, würde ich sagen, naja, da entsteht ja viel Überschuss. So, und der Überschuss, der kann ja eigentlich auch wieder bei Worker Hero in die Datenbank rein, ne? Ist das das, was passiert? Oder
Nee,
wie geht's?
weil du hast ja mit der AVV dann auch mit der Auftragsverwaltung ist ja wirklich dann ein geschlossenes System. Und es ist halt so, dass die Pipeline gehört dem Unternehmen, die Kandidaten auch. Das heißt, es sind wirklich zwei separate Datenbanken. Und leider dieses Lead-Sharing und oh, was ja auch oft, es gab ja schon ein paar Businessmodelle draußen oder Startups, die das versucht haben. Ich sehe es halt irgendwie noch schwierig, weil da jeder sehr protective ist, obwohl das gar nicht bräuchte. Sehr protective ist meins und gar nicht das scheren möchte, was ich so in den Vergangenheiten gesehen habe. Aber vielleicht ein spannender Case, aber für uns ist erstmal wirklich eher die Plattform und die Technologie zu liefern und nicht jetzt halt noch unseren Pool dadurch wachsen zu lassen.
Na gut, also ja. ich finde die Idee theoretisch zumindest deshalb charmant, weil sie dem ganzen Arbeitsmarkt zugute käme. Ja, also die Leute, die dann da eine Absage bekommen, könnten ja woanders hin vermittelt werden. Da könntet ihr wiederum als Worker Hero auch eine Rolle spielen, ne? Dann bei dem Schritt. Und so könnte man eigentlich drei Parteien happy machen im Zweifel, wo man im Moment nur eine happy macht. Aber egal, könnt ihr euch ja nochmal Gedanken zu machen. Und natürlich ist Fokussierung auch immer wichtig. Aber jetzt habt ihr die Lana. Vermutlich gibt's ja vielleicht noch weitere Ideen, was man mit moderner Technologie so alles anstellen kann. Gibt's da weitere Projekte, an denen ihr arbeitet? Nein.
Mit was wir jetzt quasi live gehen, ist ja erstmal Lana für die Qualifizierung. Und was jetzt dieses Jahr dann sukzessive ausgerollt wird, ist natürlich, dass Lana dann entlang der Wertschöpfungskette unterstützen kann. Das eine ist dann, das zweite Thema, was wir erkannt haben, ist Reachability. So, ist, glaube ich, bei 60% bei unserer Plattform oder 50%, dass viele sagen, ich habe ihn nicht erreicht, no fit, stelle ich mich ein. So, wenn ich dann in die Gespräche reingehe, was bedeutet er nicht erreicht? Ist ja auch ein großes Spektrum. Ja, ich habe ihm oder ihr eine E-Mail geschickt.
Nicht geantwortet. Ist vielleicht bei der Zielgruppe manchmal nicht ganz so einfach, ne?
So, das ist, oder, ja, ich habe halt einmal angerufen, nicht erreicht, zur Uhrzeit 11 Uhr oder 14 Uhr, nicht erreicht, und dann ist es nicht passend. Wo ich mir dann sage, ja, die meisten sind auch im Job, so, oder in der Werkstatt oder gerade beim Kunden etc. Das heißt, dieses ganze Thema Jabil, weil einfach, was wir sehen, ist ab und zu die Bereitschaft, auf der anderen Seite auch einfach nicht die Zeit, mehrfach hinterher zu telefonieren. Und ich sage jedem Kunden, es ist das Wichtigste, öfters hinterher zu rufen. Es ist einfach Fakt bei der Zielgruppe. Man muss eigentlich Recruiter in der Zielgruppe, ich vergleiche es immer wie jetzt mit SDRs im Outbound, wo du auch einfach Numbers gehen, du musst oft halt telefonieren, damit du jemanden findest. Und genauso ist es bei der Talent Pipeline. Du musst öfters versuchen, damit du es konvertierst. Mit einem Anruf und einer E-Mail.
Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht
anhauen. Eine E-Mail, ein Anruf ist tödlich für die Conversion. Und das sehe ich über alle hinweg.
Ja, so. Das kannst du mit KI ja mega gut
machen. Genau. Und das heißt, das nächste Thema, was kommt, ist Interviewvereinbarung. Das heißt, ein Klick drauf. Lana ist connected mit den Kalendern, gängigen Google, Microsoft etc. Hat Zugriff, ruft an, vereinbart ein Interview und macht halt 4-5 Versuche. Und das halt 7 Tage die Woche, 24 Stunden theoretisch. Und nicht nur eine. Und genauso auch dann mit WhatsApp und E-Mails, um quasi die Kandidatinnen oder Kandidaten zu erreichen. Und im nächsten Schritt, was wir uns dann quasi, an dem wir arbeiten, ist das ganze Thema Onboarding. Ich meine, was ist ein sehr großer Zeitfresser, ist das Einsammeln von Dokumenten, Informationen. Das ist meistens ein E-Mail-Ping-Pong. Hin, her. Und es ist aber eigentlich auch standardisiert. Man braucht immer dieselben Sachen. Von Steuernummer über Krankenversicherung etc. pp. Das heißt, dann der nächste Schritt ist quasi Onboarding, das Einsammeln der Informationen. Und das ist so für mich auch ein Favorite, den ich sehr persönlich einfach subjektiv, den ich einfach sehr gut finde, von meiner Zeit auch damals bei Amazon und Co. Was man oft bei der Zielgruppe vergisst, ist so, wenn sie mal im Unternehmen sind, im White Collar hat man ja Kununu und man versteht gleich und ist an der Fläche und die Leute am Flurfunk und Co. Aber ich finde halt, wie du sagst, bei der Zielgruppe fehlt oft so das Gespür, wie läuft es eigentlich da unten, ne? In meiner Werkstatt? Ist es ein, für jemanden, der jetzt im Büro hockt, wie ist es da unten in der Werkstatt? Wie ist die Stimmung? Sind die zufrieden? Sind die happy? Etc. Weil man halt auch eine hohe Stückzahl an Mitarbeitern hat. Das heißt, dieses über Voice Abfragen von Sentiments anonymisiert, um quasi den Kunden dann darzustellen, weil ich meine, jeder möchte ja, dass sie länger bleiben und dass man jetzt nicht viele Wechsel hat und Co. Und dann quasi das so darzustellen, hey, ich sammle die Informationen über Call ein, in jeder Sprache verfügbar. Das heißt, derjenige kann auch in seiner Landessprache einfach sein Sentiment sagen, was läuft gut, was läuft schlecht und das einfach schön in einem Dashboard dargestellt fürs Unternehmen, um zu Gefühl zu bekommen, wie läuft's. Und das ist so quasi die Wertschöpfungskette, die wir gerade rangehen. Vom quasi qualifizieren, bis hin dann Onboarding als auch Check-ins.
Ich finde das ganz spannend, weil was dahinter steckt, ist ja eigentlich, vor 2 Jahren konnte man KI in erster Linie als Feature erleben. Ja, wir haben jetzt ein Chatbot auf der Webseite und das ist KI.
Ja.
Die Vision, die du jetzt hier gerade teilst, ist ja ein ganz anderer Ansatz. Das ist ja eigentlich, dass Worker Hero komplett eine KI-enablete Plattform wird. In jedem Schritt, in jedem Prozessschritt, der da ist. Ne?
Ja.
Und das ist da nicht mehr ein Feature, sondern das ist im Grunde genommen eine Redefinition der gesamten Plattform. Eine Anreicherung eigentlich durch so einen AI-Technologie-Layer, ne? Der sich komplett durchzieht.
Genau, weil vorher haben wir uns immer sehr, sehr stark immer nur auf Sourcing fokussiert und das war die letzten 5 Jahre, war immer Fokus Sourcing, 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 Sourcing. Ja. Und ich glaube, dass sich dort eben sehr vieles tut. Du hast auch natürlich, wie wir damals sehr fragmentiert, so von Jobportalen über Marketingagenturen, über Headhunting und Co. Und für uns, wir haben halt sehr viel gelernt, weil wir eigentlich dieses Ganze von Qualifizieren, Onboarding etc. haben wir eigentlich immer im Hintergrund gemacht, die letzten 5 Jahre. Und das alles ausprobiert und sehr viele Learnings. Und dann einfach gesagt, hey, wir haben das jetzt eigentlich so durchgetribbelt über die letzten 5 Jahre. Das müssen wir in ein Produkt reingießen und dann einfach jedem zur Verfügung stellen, weil ein großes Problem ist einfach die Prozessstruktur auch danach.
Finde ich spannend, hat ja durchaus auch Implikationen für Worker Hero selbst. Also bisher wart ihr ein Jobboard, was einfach ausgedrückt, was davon lebt, im Grunde genommen du vermittelst. Und die Unternehmen mussten dafür zahlen, halt ihre Positionen da auf die Plattform zu bringen. So, gibt's ja noch weitere Modelle. Ich glaube, erfolgsbasiert wart ihr doch auch, ne?
Ja, genau. Ja? Wir haben einen Mix gehabt. Wir haben immer ein Hybrid quasi zwischen klassischen Jobslots oder erfolgsbasiert.
Ja, ganz genau. Und jetzt kommt ja eigentlich was Neues dazu. Also es ist ja eine ganz andere Monetarisierungsquelle, die, wenn es funktioniert, auch extrem skaliert. Was natürlich Worker Hero in Summe nochmal völlig anders positioniert, auch aus so einer Investorenperspektive. Ne? Und vielleicht auch sozusagen, was den Wertgehalt des Unternehmens an sich eigentlich angeht.
Definitiv. Und ich meine vom Businessmodell her, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns auch unterscheiden werden. Es gibt ja auch ein paar andere Player in dem Bereich, die es ja auch mit Voice und Co. Aber vom Businessmodell her, was wir da auch machen werden, ist Pay-as-you-go. Weil was ich immer wieder merke oder durch die ganzen Gespräche, es erinnert mich sehr an meine Zeit bei AWS mit Cloud. Da ist ja auch jeder so, hey, Pay-as-you-go. So, mal habe ich Spitzen, mal nicht. Ich möchte volle Flexibilität. Und das ist eigentlich, wenn man den Kunden zuhört, jeder möchte eigentlich Flexibilität. So, es ist heute so, morgen so im Recruiting. Heute, wenn ich jemanden anrufe und sagt, ich habe jetzt jemanden gerade offen und dann am nächste Woche, wir mussten die Schleuder schließen, weil XY passiert ist, Maschine kaputt, Irankrieg, whatever it is. So, es ist ja wirklich, und ich glaube, dass man noch, wenn man wirklich customer obsessed sein will, ich glaube, in dem Bereich, wenn man dann sagt, hey, du hast die Plattform, Lana, wenn du was reinkippst, wenn du qualifizierst, dann zahlst du, wenn du nichts reinkippst, nichts qualifizierst, dann zahlst du nicht. Wenn du ein Interview vereinbarst, dadurch zahlst du, wenn du keins vereinbarst, zahlst du nicht. Und diese Flexibilität wollen wir den Kunden ermöglichen in dem Bereich.
Brauchst du natürlich eine absolute maximale gute User Experience. Es muss maximal einfach sein, ne? Keine Hürden darin, dass die Kunden das auch machen. Weil sonst ist ja manchmal auch das Argument, ich pappe einen hohen Preis dran, hoffentlich benutzt das dann der Kunde und erkennt dann auch, dass es wertvoll ist. Der Weg, den ihr geht, ist ja dann eher zu sagen, die Technologie ist top und die werden es nutzen und wir haben das Vertrauen da rein. Und dann geht es vielleicht auch darum, da möglichst eine große Masse hinzubekommen von Unternehmen, die das nutzen. Ne? Also
genau, so ist es. Weil du kennst ja selber, du kennst ja viele Businessmodelle und Co. Ich meine, Subscription dann immer zu verkaufen, Technologie implementieren und Co. Das ist dann, sind auch längere Sales Cycles etc. Und mit dem Approach ist natürlich auch das Ziel, das einfach zu verkürzen.
Ja. Das ist auch sehr spannend. Also da können wir gerne in einem Jahr mal wieder drüber sprechen, wie sich das entwickelt hat. Finde ich absolut eine sehr coole Vision für das, was ihr macht. Und ich halte es auch für total zeitgemäß. Ich meine, unter Druck entstehen oft die besten Ideen. Ne? Also jetzt ohne Krise, wenn das alles gut weitergelaufen wäre, würdest du wahrscheinlich diese ganzen Gedanken nicht machen. So kommt man halt drauf und es entstehen ganz neue Ideen, die auch ein Business Model dann nochmal verändern können.
Oh ja, für uns war halt auch so dieses Thema so, wir haben halt nach irgendwas Neuem gesucht, wo wir aber jetzt nicht blauäugig komplett was Neues erfinden, ne? Sondern irgendwas, was wir intern für uns gemacht haben.
Ja.
Dann gesagt haben, hey, da können wir confident rausgehen, weil wir wissen, was funktioniert. Es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn wir komplett out of blue, I don't know, ein eigenes Language Model entwickeln und gar keine Ahnung haben und auch nicht das Skillset haben, die Technologie haben und bei null anfangen, sondern wir haben es einfach wirklich repliziert, einfach zu nutzen und dann eben auf den Markt zu bringen. Und das war so das Thema, wie wir vorgegangen sind.
Die Entwicklung der Technologie, macht ihr die komplett in-house oder habt ihr einen Partner, mit dem ihr zusammenarbeitet?
Wir sind komplett in-house.
Naja. Hast du dafür dann extra Leute eingestellt oder waren die Leute, die da waren, sowieso mit diesen Themen schon unterwegs für euch selbst halt?
Genau, also eingestellt nicht. Was wir auch natürlich bei uns ganz groß vorangetrieben haben die letzten Monate, ist halt eben Cloud Code. Das heißt, auch die Developer einfach effektiver zu machen. Da auch muss man halt natürlich auch vorsichtig sein. So, was wir halt merken, auch bei den Learnings und Co., du brauchst eine gewisse Senioralität im Team, weil durch Cloud Code machst du es natürlich schneller, das Coden, aber du musst halt viel reviewen und das, glaube ich, geht oft verloren. Und ich glaube, wenn man da halt nur Junior-Profile sitzen hat, dann passieren auch Fehler. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, so Cloud Code ist, und das kriege ich auch immer von meinem Head of IT, alles schön und gut mit KI und alles schneller und toller, aber es öffnet halt viele Flanken, sei es in der Security-Bereich, sei es in der Code-Quality etc. Deswegen ist da, glaube ich, immer, wenn jemand da einen Fokus setzt, muss man halt auch darauf achten, dass man das Review mit einplant, weil man ist dann mehr mit Review beschäftigt als dann Coden. Das war das eine. Und ansonsten natürlich bedienen wir uns anderen Tech-Layer. So, Voice-Bereiche, wir haben jetzt keine eigene ML gebaut, das ist ja klar, sondern benutzen halt einfach große Player im ML-Bereich für Voice und Co. Und die Krux und die Kunst ist ja bei allen KI-Startups, du bist ja auch, sag ich mal, im Venture-Bereich ja auch sehr, sag ich mal, tätig und kennst ja auch. Ich sehe ja selten, dass jemand eine eigene KI ist, sondern es sind ja einfach, das Prompting ist ja das Spezifische und das Prozess und dann das Frontend. Und das ist so, wo ich sage, wir haben halt so viel Erfahrung im Qualifizieren von verschiedenen Zielgruppen und auf Masse gelernt. Und diese Erfahrung ist in den Prompt geflossen. Und ich glaube, das ist das, was uns keiner nehmen kann, der erstmal starten muss und erstmal lernen muss, wie qualifiziert man denn Blue Color oder wie tickt die Zielgruppe, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Und die Learnings über 5 Jahre, ich glaube, das ist unser Advantage. Am Ende des Tages nachbauen kann man heute mit der Technologie sehr viel, sehr schnell. Aber die Frage ist, hast du die Logik und das Verständnis für deinen Prompt? Und das macht ja am Ende dann aus.
Ja, das ist sozusagen aus der Technologie-Ecke, würde ich das auch total unterschreiben. Und das andere Spannende ist ja, dadurch, dass Kopieren halt relativ einfach und schnell möglich ist, mindestens mal technologisch, werden halt Themen wie Vertrauen, aber auch Brand so viel wichtiger. Ja. Ja, hast du irgendwie Vertrauen in Worker Hero? Ne? Ja. Haben die Kunden Vertrauen? Glauben die, dass Richard Fischer und sein Team das drauf haben? Das wird ja immer wichtiger. Und in dem Kontext wird es halt auch immer wichtiger, darüber zu reden und halt daran zu arbeiten, halt eine Vertrauensbasis herzustellen. Ne? Und das ist ganz interessant, finde ich, weil wenn alle die gleichen Technologiewaffen haben, wodurch unterscheidest du dich dann? Ne? Das ist dann am Ende ja die große Frage.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, Brand, Trust sind die nächsten Login-Effekte, die man hat, weil alles andere ist sehr schnelllebig, replizierbar. Man sieht es ja auch bei den großen OpenAI und Traffic. Am Ende, so, wo gehst du hin? Da, wo du eben von der Brand her mehr Vertrauen hast. Also, oder so kommt es mir ja vor. Langsam am Anfang gefühlt alle Lizenzen gehabt und dann irgendwie für eine, wo ich seit Sympathie am Ende, weil es
naja,
vom
also
Technologischen gar nicht mehr so.
Das ist ja sowieso die spannende Frage. Also die Kosten von AI. Also im Moment würde ich ja mal behaupten, das merken wir noch gar nicht. Das wird aber die nächsten Jahre ja total kommen, dass sie die Kostenschraube total anziehen werden müssen, auch weil sie selber ja Wetten eingehen, die so gigantisch groß sind. Das muss ich ja auch mal alles refinanzieren. Das wird noch spannend. Also wie viele Lizenzen kannst du eigentlich kaufen als Unternehmen und bist du in der Lage von allen Playern möglichst alles immer noch auszuprobieren? Mit Sicherheit nicht. Also Fokussierung soll da stattfinden.
Und ich glaube halt auch insgesamt einzuschätzen, wie viel brauche ich denn von den Credits? Ich meine, Lizenzen ist ja das eine, aber das andere sind ja die Credits, die ja wehtun oder die API-Calls. Und wenn ich dann halt lese, Uber hat ihr ganzes Budget fürs ganze Jahr in Q1 für die Cloud Traffic Credits verbraten. Ich glaube, dass viele halt noch gar nicht wissen, wie viel brauche ich. Viele lernen gerade überhaupt, wie prompte ich, wie kann ich einfach Credits sparen, etc. pp. Aktuell ist es ja eine Burning-Maschine. Das habe ich auch bei uns gemerkt, als wir angefangen haben. Auf einmal alle möglichen Tools, vom Vibe-Coding über alle möglichen Language-Model, Hauptsache die Lizenz ist da und alles wird reingefeuert. Und da muss man halt wirklich auch schauen, dass man da irgendwie eine strenge Linie fährt, weil das halt schnell aus dem Ruder gerät. Weil so 10 Euro aufladen für Credits ist halt easy, aber wenn das halt jeder durchgehend macht, das läppert sich halt zusammen. Und dann bin ich halt immer wieder überrascht, was man für Lizenzkosten auch auffährt als so ein Startup.
Naja, und wenn du das auf Enterprise-Niveau schiebst, egal. Ja. Nicht unser Thema jetzt hier. Auf jeden Fall ist das noch spannend, wie sich das alles entwickeln wird. Ja. Ja, ich bin ganz begeistert, was sich bei euch tut unter schwierigen Bedingungen. Viel Kreativität, die bei euch da freigesetzt wird. Ich drücke alle Daumen, die ich habe für Lana als White-Label-Lösung, die quer durch die gesamte Wertschöpfungskette gezogen wird, finde ich eine tolle Vision. Und ich danke dir jetzt erstmal, dass du mal wieder hier auf Saatkorn berichtet hast, was sich bei Worker Hero so tut. Bin mir sicher, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen.
Danke dir, Gero. Freue mich auf jeden Fall, wenn ich wiederkommen darf.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.